Also ein Mann sitzt am Tisch mit seiner Frau und seine Frau ist total verzweifelt. Und sie hat einfach die Nase voll. Hamsterrad, diese Geschirrmaschine, Geschirrspüler, immer einräumen, so auf und immer wieder und die beklagt sich. Und der Mann fühlt sich schuldig und denkt, okay, ich muss es ihr sagen. Schatz, du brauchst es nicht mehr machen. Und die Frau freut sich natürlich. Und er sagt, ich habe was entdeckt. Eigentlich jeden Abend, ich nehme meinen Teller, ich positioniere das auf dem Geschirrmaschine, auf dem Geschirrspüler, ich gehe raus aus der Küche und wenn ich am Tag, morgigen Tag wiederkomme, dann ist das alles aufgeräumt. Es ist magisch, zauberhaft. Also das durfst du auch benutzen, diesen Trick. Ja. Also ja, ich weiß nicht, ob es ein guter Witz war, aber wir sind eigentlich genauso oft in unserem Leben. Also völlig undankbar. Wir sehen nicht eigentlich die Liebe, die uns geschenkt wurde. Und wir handeln, als ob keiner da wäre, der auf uns aufpasst. Und genau darüber geht es in unserem Text. Also wir werden uns mit diesem Kapitel 11 von Hosea befassen. Vielleicht kannst du eigentlich den Plan deuten. Genau. Der Plan ist ganz einfach. Es gab 3 Slides und das sind eigentlich die 3 Teile von diesem Kapitel. Also erstmal, Gott war immer für uns da. Das werden wir sehen. Sehr oft haben wir ihn vernachlässigt und beiseite gelassen mit dramatischen Folgen. Aber zum Glück ist Gottes Zorn nicht wie der Zorn der Menschen. Also ganz einfach, wir werden den Text zusammenlesen. Ganz vielleicht. Die nächsten Slide. Genau. Also Gott war immer für uns da. Ein bisschen von dem Kontext. Es wird von Ephraim gesprochen, also von dem kleinen Teil hier. Das ist Israel übrigens. Und wenn ihr die Bibel schon ein bisschen gelesen habt, ihr wisst, dass eigentlich, wie in allen Familien, es gab immer um Trennung und ja, also schwierige Geschichte. Und kurz zusammengefasst, das Alte Testament, also ein paar Namen, die wir kennen, so Noah, Abraham und so. Und bei Jakob, also das war die Linie, die Gott treu war. Und bei Jakob hat 12 Söhne und eine Tochter. Die haben sich geteilt, 12 Stämme, das sind jetzt, genau, also die 12 Söhne haben einen Teil, ein Gebiet bekommen. Nächste Slide. Nach ein paar Jahren, die haben sich so geteilt, nördlich, das war so Israel, südlich das Königreich des Südens, also auch Juda zum großen Teil. Und hier in unserem Text, der Hosea, kommt wahrscheinlich, wir wissen nicht viel von diesem verrückten Hosea, aber der kam bestimmt von dem Königreich des Nordens, weil er davon spricht. Und für diejenigen, die die Bibel auch oft gelesen haben oder immer weiter lesen, es wird mehr über Juda fokussiert, weil es gibt in Juda Jerusalem, also das sind die Heilige sozusagen. Aber ab und zu wird auch von Israel gesprochen und Hosea macht viele Prophezie über das Königreich des Nordens. Und nicht nur über das ganze Israel, sondern besonders über Ephraim. Und wenn ihr schon die Geschichte kennt, also Ephraim war nicht ein direkter Sohn von Jakob, das war sein Enkelkind praktisch, und er war besonders gesegnet. Er war nicht der Älteste und hat trotzdem das Erbe als erstes bekommen von seinem Großvater. Und in der Geschichte tatsächlich, Ephraim hat eine große Rolle gespielt für das Königreich des Nordens. Also erstmal, weil die auch eine Hauptstadt hatten, so Silo. Und Silo, das war Jerusalem vor Jerusalem. Also wenn der Tempel noch nicht da war, also das Zelt praktisch, wo die also Allianz... Bundes? War das ein Deutscher? Nee. Bundeslade. Genau. Alles ist Bundes in Deutschland. Okay. Also in Silo. Und Ephraim hat auch ein sehr schönes Klima und wächst ganz viel da. Also die waren richtig reich. Genau. Das war für unseren Kontext. Wie ihr das vielleicht gesehen habt, wir sind ziemlich am Ende des Alten Testaments. Und das Alte Testament, so erstmal kümmert sich um die Geschichte, dann gibt es auch Weisheitsbücher und ganz am Ende diese Propheten. Und das sind so Bücher, die auch ab und zu komisch sind. Und die sind relativ schwer zu verstehen ab und zu, manchmal. Und es geht nicht anders bei unserem Text. Also Hosea, wer ihr schon das Buch gelesen habt, hat vielleicht eine nicht so schöne Familienleben erlebt, weil Gott hat ihm was Besonderes gefragt. Er musste so eine Frau heiraten, die eigentlich untreu war. Und mit ihr hat er 3 Kinder bekommen, auch mit komischen Namen, nicht mein Volk und so weiter. Und, aber Gott hatte das bewusst, er hat ihn benutzt, um sein Wort an Israel weiterzugeben. Und das war so ein Symbol. Und er musste diese Frau heiraten und die Frau hat ihn verlassen und nach ein paar Jahren, als sie zu alt war, also das, man spricht von Prostitution, also die war ziemlich, also das war bestimmt keine schöne Ehe. Und sie kam zurück und Hosea hat sie wieder geheiratet. Also das war ein Symbol, also die als Frau war praktisch ein Symbol für das Volk und Hosea war Gott, der seine Liebe immer für seine Frau hatte, trotz ihrer Untreue. Okay, das war soweit für den Kontext. Und ich mag gern diesen Text, weil wenn man diese Hosea pur liest, also das ist ziemlich kompliziert, also viele Sachen, wo man denkt, hä? Und man weiß auch bei den Propheten, es gibt mehrere Bedeutungsniveaus, also es gab der Kontext von damals, aber das hat auch also andere Zwecke. Er spricht auch für uns heute, also wir können noch was davon ziehen für uns in unserem heutigen Leben. Und durch diese ganz viele Bedeutungen, die man ziehen kann, dann ist das auch ab und zu schwer zu verstehen. Genau, und Hosea, also es spricht für uns natürlich, aber in seinem Kontext damals, wir sind im Jahren 800 vor Christus, und das ist der Boom, also das ist der Höhepunkt von Ephraim. Alles geht gut bei denen. Also vieles zu essen, finanziell, eine schöne Armee und es geht denen richtig gut. Und in seinem Buch, Hosea immer wieder sagt, Sachen wie, feiert nicht wie die anderen Völker bis zum Exzess. Ihr wollt sein wie die anderen Völker, gut, dann werdet ihr ein umerziehendes Volk unter den anderen Nationen. Ihr denkt, eure politischen Tricks, eure Armee, eure Weisheit sichern eure Zukunft? Nein. Und es gibt so richtig krasse Wörter. Weizen und Wein werden knapp sein. Eure Kinder müssen in den Krieg ziehen und allerlei Katastrophen kommen. Und für die Leute von damals war das ein Quatsch. Und ja, also wir wissen, was passiert ist, aber das sehen wir zusammen danach. Und in diesem Kapitel 11, also in dieser komischen Spur mit Katastrophen, die angekündigt sind, gibt es eine Art Pause. Und vielleicht kannst du unserem Text. Und der Text fängt mit, der Herr sagt. Also in diesem Kapitel, es ist ein Einführungszeichen vom Anfang bis zum Ende, in den 3 Absätze, also das sind Wörter Gottes direkt. Und ich finde, das hat eine besondere Kraft. Also ich würde das normal mit euch lesen. Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war doch ich es, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hatte. Aber sie erkannte nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick zieht und es leitet. Mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Ich war zu ihnen wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann. Die sich sogar bücke, um ihm sein Futter hinzuhalten. Es ist so schön, dass ich möchte gern mit euch, und ich brauche eure Hilfe dafür, einfach alle Wörter, alle Ausdrücke der Liebe nochmal unterstreichen möchtet. Also, ihr könnt gern mir dabei helfen. Was für ein Zeichen der Liebe gibt es in diesem Text an dieser Stelle? Kirstin? Ja?
Das Joch anheben.
Das Joch anheben, was bedeutet das?
Das Joch wegnehmen, leichter machen,
genau, den Druck wird weg. Ja, ein schöner Ausdruck. Was gibt's noch? Es gibt so viele Ausdrücke hier, wenn man aufmerksam ist. Nochmal? Genau. Gewann ich es lieb. Und ja, Gott ist souverän und er hat bewusst dieses Volk gewählt. Das ist auch so schön. Ja, also das ist ein sehr großer, also das lasse ich auf der Seite und kommen wir noch drauf, aber das ist echt ein sehr guter Punkt. Was? Genau, also Gott als Vater. Er hat, also wo ist das schon? Vers 3. Genau, die ersten Schritte gelehrt als Papa und auf den Armen getragen hatte. Das ist richtig Wörter der Liebe.
Ich rief durch meine Propheten.
Ja, genau, vorgewarnt. Also ich rief durch meine Propheten, für diejenigen, die vielleicht im Zoom sind und hören nicht, was gesagt wird. Genau. Also es ist dieser Text ist so schön. Also ich habe ganz viele Ausdrücke, so kümmerte, sein Rind schönen am Strick zieht und es leitet, Seilen der Liebe. Ja, das ist ein Vater, der sich auch Mühe gibt. Er bückt sich, um ihm sein Futter hinzuhalten. Also das ist richtig, also, naja. Also ich finde es poetisch. Es gibt so viele Poesie in diesem Text. Das ist sehr schön. Wenn wir das zusammenfassen, dann würde ich, also für mich die großen Punkte, aber ihr könnt auch gern das für euch andenken und weiterlesen noch. Gott ist souverän, er hat Israel erwählt. Gott ist ein guter Vater. Die Bilder sind sehr aussagekräftig. Er ist ein guter Papa. Das Thema des Führens, das du, Stefan, erwähnt hast, also hier, wo war das Joch? Hier. Die ihrem Rind das Joch anheben, für diejenigen, die den Neuen Testament gelesen haben, wir denken an Matthäus, wenn er spricht über Ruhe. Und ja, es gibt immer diesen weird oder bizarre, komische Sache, weil Gott nimmt das Joch auf und denkt, okay, also das, den Druck geht auf. Und in Matthäus sagt, und mein Joch ist leicht. Ich denke, also warum ein neues? Ja, weil Gott ist verantwortungsvoll und er lässt uns nicht im Stich. Und er nimmt das Joch, in diesem Text, das ist richtig schön, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann. Und gab es auch, und mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Das heißt, er nimmt den Druck auf und mit Liebe führt er uns. Das ist richtig schön. Und was du erwähnt hast, Chefi, er nennt Israel seinen Sohn. Und wir lesen das, okay, also eine schöne Poesie da. Das ist damals, das war ganz schlimm. Also wer könnte sich Gottes Sohn nennen? Das war für die Juden eine Blasphemie. Es wird im Alten Testament fast nie gesagt. Die Juden hätten gesagt, wir sind so Söhne Abrahams, aber nicht Söhne von Gott direkt. Und ich finde es richtig gut in diesem Text. Das ist an der einzigen Stelle im Alten Testament, wo es so klar gesagt wird. Und, also wo ist das schon? Ich habe das wieder verloren. Ganz oben. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Und das ist so aus Ägypten, also eine Befreiung. Also Gott ist auch der Weg zur Befreiung. Und das ist, ich glaube, kein Zufall, dass Matthäus in dem Kapitel 2 genau diese Textstelle zitiert, wenn er von Jesus spricht. Weil Jesus war der direkte Sohn Gottes. Die Israeliten wurden die, wie sagt man das auf Deutsch, also die Kinder, die adoptiert werden. Genau. Und das lesen wir nochmal zusammen. Das ist im Kapitel 2 von dem Evangelium von Matthäus, also die Geschichte Jesus. Jesus ist geboren, kleines Baby, Herode, der König damals, ist eifersüchtig. Dann muss die ganze Familie fliehen. Da stand Josef auf, mitten in der Nacht, nahm das Kind, das ist Kapitel 2, Vers 14. Jesus und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod von Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Und das ist diese Stelle. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Genau, also ich finde es sehr stark. Und trotz dieser Liebe, wie in diesem vielleicht blöden Witz, dann haben die Israeliten das nicht wahrgenommen. Und was ist passiert? Vielleicht kannst du uns, Reza, den nächsten Slide sagen. Also ich würde nochmal den Vers 2 lesen. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Und hier, Vers 5, deshalb hatten sie es nötig, wieder nach Ägypten zurückzukehren, aber zur Strafe für ihren Undank werden nur die Assyrer über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wütend und alle Schwätzer vernichten, die eigensinnige Pläne schmieden. Mein Volk kehrt nicht um und hält eiserne Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Also es tut mir leid, ich habe ein kleines Typo gemacht. Ich habe geschrieben, deshalb hatten sie es nötig, wieder nach Ägypten zurückzukehren. Und das, sie es nicht nötig. Also ich hätte ein bisschen so Ironie hier, da Gefühl. Also das ändert eigentlich den Sinn nicht. Tatsächlich ist das wortwörtlich, die Israeliten damals, wir haben gesagt, dass Ephraim reich und so war, also im Verhältnis zu den anderen Stämmen, aber nichtsdestotrotz blieb Israel ein kleines Volk. Und die Nachbarn waren sehr stark. Und immer wieder wollten sie die Unterstützung, der Schutz von ihren Nachbarn holen. Und die sind wortwörtlich zurück zu Ägypten, weil die wollten den Schutz von Ägypten, statt auf den Herr zu zählen. Und es gibt auch viele Bedeutungen für Ägypten. Im Alten Testament und im Neuen auch, wird Ägypten schon oft ein Synonym für Sklaverei. Und Gott hat ihn dann befreit. Und in der Befreiung, die wurden Sohn Gottes genannt. Und die gehen bewusst wieder in Ägypten, wortwörtlich, aber auch im metaphorischen Sinn, im symbolischen Sinn, weil es wird auch ganz viel von Baal gesprochen und von Götzen. Eine kurze Definition von Wikipedia. Baal oder Baal bedeutet Herr oder Meister auf Hebräisch und ist ein allgemeiner Begriff, der verwendet wird, um mehrere Gottheiten in den alten semitischen Kulturen zu bezeichnen. Er wird oft mit Göttern des Sturms und der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht und steht für Macht und Souveränität in den lokalen Pantheons. Vielleicht kannst du uns ein paar Bilder zeigen. Weil wenn wir Götzen, also ich weiß nicht, also bei mir, es wird im Alten Testament auch viel von den kleinen Statuen gesprochen. Und man denkt, waren die verrückt? Also kleine Steine oder Holzstatuen, warum haben die das? Ja. Das war eigentlich zentral in der Kultur. Wer weiß, was das ist? Amphitheater. Wo steht das? Das ist nicht in Rom. In Türkei heute. Ephesus, genau. Und wer die Apollos-Geschichte kennt, weiß, dass irgendwann Paulus in Ephesus war und das komplette Stadion war voll mit Leuten, die verrückt wurden, weil der eigentlich Artemis blasphemiert hatte, die kleine Göttin von der Stadt. Und das war dieses Stadion. Also das war nicht so 3-4 Leute, sondern Tausende. Also das ist richtig verrückt. Das war zentral. Vielleicht kennst du noch ein genau. Weißt du, was das ist? Nee, also das ist kein echtes Bild. Also das Monument gibt es nicht mehr. Das war der Tempel von Artemis. Gehörte zu einem von den 7 Wunder der Weltwunder. Also stark, kulturell, in Ephesus, das war auch natürlich, die Leute waren sauer, weil die Hersteller von den kleinen Statuen wollten weiter so ihre Statuen verkaufen. Also das war relevant für den Business, für die Macht, für die Kultur, in alle Ebenen der Gesellschaft. Und man kann sich fragen, warum? Ja, weil wenn eine Gesellschaft ohne Gott wächst, dann die suchen sich auch immer so Wege und Interpretationen und so. Und es könnte auch sein, dass es hatte auch eine gewisse Macht. Man liest auch irgendwann in dem Neuen Testament diese Geschichte in Bethesda mit der Gelähmte. Der steht neben einem Teich da und der wartet, dass so ein bisschen so Blasen kommen und ein Engel soll gekommen werden sein. Und der Erste, der gesprungen ist, wurde geheilt. Und wenn man das liest, also Jesus kommt zu dem Gelähmten und sagt, ja, was machst du da? Ja, keiner ist da, um mich zu tragen, um im Teich zu kommen. Das ist eigentlich völlig abergläubig und so. Aber das hatte damals ganz viel damit zu tun. Es gab auch ein anderes Gott, also der Asklepios, so für die Medizin sehr relevant. Und es gab auch solche Tempel, nicht so weit weg von Ephesus und so. Und das war der Gott von Schlangen. Und ich glaube schon, es gab, würde? Esculap auf Deutsch vielleicht, ja genau. Genau, Esculap, genau. Und es gab bestimmt Heilungen. Also wir wissen so, als Christ, das war keine richtige. Und bestimmt so, es gibt heutzutage auch, ich komme aus der Bretagne und viele Leute so gehen zu diesem Heiler oder holen sich so Heilung, obwohl es keine richtige Heilung ist. Und vielleicht damals war auch, ja. Und ich kann mich gut vorstellen, dass Israel als Volk da, kleines Volk, hat seine Nachbarn gesehen und gesehen, wie relevant diese Themen für den waren. Und das hat gesagt, es kann auch eigentlich nicht schaden, wenn ich Heilung mir holen kann nebenbei und wenn es für den Business sowieso relevant ist und wenn ich dadurch auch ein bisschen so mehr Macht kriegen kann, dann mache ich auch mit. Sowieso, also mein Gott, der antwortet auch nicht, ich muss zum Tempel und das ist sowieso im Süden, also zu weit weg, dann kann ich nebenbei, falls, so, das ist eine Art Versicherung. Und vielleicht hatten sie eigentlich diese Einstellung. Aus dem 21. Jahrhundert gesehen, ist das einfach zu verurteilen. Aber sind wir heute eigentlich anders? Ja. Ja, genau. Wir lassen auch ganz viele Sachen in unserem Leben. Und ich fand eine sehr tolle Definition von Timothy Keller, über was Götzen in unserer Zeit sind, wenn ich die wiederfinde. Ja. Nicht nur. Ja, genau. Das. Ja, genau. Ja, du hast recht. Karriere und. Ja. Timothy Keller hat gesagt, es sind Dinge, manchmal ursprünglich gute Dinge, aber die so viel Platz einnehmen, dass sie zu absoluten Dingen werden und uns gefangen halten. Also du hast recht. Karriere, kein Horror heutzutage. Es ist sehr schön. Wir haben zwei Beine, ein Gehirn, zwei Beine, zwei Arme. Wir können was tun, arbeiten, das ist schön. Aber was ist, wenn ich meine Identität drin stecke? Und was ist, wenn ich dafür Opfer verbringe? Und zum Beispiel meine Kinder. Ich kann meine Kinder auch opfern, wenn ich die keine Aufmerksamkeit schenke und eigentlich keine Zeit schenke und nur mich drauf ausrichte. Es gibt viele Sachen. Netflix ist schön, also. Aber es kann auch, wenn es jetzt die einzige Art und Weise, wie ich mich ausruhe, dann wird es auch eigentlich zum Götzen. Und die Kirche kann auch für manche so ein zum Götzen werden, wenn es meine einzige Beziehung zu Gott ist, einfach zu kommen und was hier zu tun und ich habe keine Zeit mehr, diese Beziehung mit Gott selber zu pflegen, dann ist es auch eine Art Götzen. Also wir sind auch eigentlich nicht anders. Vielleicht kannst du den Text nochmal einblenden. Und was ist eigentlich, was kommt? Den vorherigen Text. Genau. Das Konsequenz davon, wenn wir weit weg von Gott sind, das sind so uneigensinnige Pläne. Und wir sind fast 3000 Jahre später und wir wissen, was eigentlich zu Ephraim-Stadt also passiert ist. Genau 30 Jahre nachdem Hosea diese Prophezeiung über sein Volk gemacht hat, wurde das komplette Land vernichtet. Also die Armee weg. Und alles, was die gute Ernten auch weg. Finanzsituation weg. Alles, was gut war und alles, auf die gezählt hatten, war einfach genommen, wie es von Hosea erwähnt wurde. Also eigensinnige Pläne, Strich Katastrophe. Und wir könnten denken, okay, wenn es gab die Liebe von Gott Und die haben das nicht respektiert. Also die waren untreu. Dann, das war eine Art Verrat. Und für die, damit die Justiz wieder kommt, dann sollten die auch bestraft werden. Und die wurden auch bestraft im Sinn also von der Katastrophe, die passiert ist. Aber Gottes Liebe wurde nicht ernst genommen und durften sie es wieder erleben. Und genau, kannst du vielleicht dieses nächsten Text nochmal, genau. Und wir lesen das nochmal zusammen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel. Wie die Städte Adma und Seborim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinem glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Die Verbannten werden dann hinter mir herziehen. Wenn ich brülle wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Will ich mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich, der Herr. Das ist ein gutes Versprechen, das wir auch im Römer Kapitel 11, Vers 29 nochmal hören, wenn Paulus sagt, denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Und ich möchte gerne als Schlussfolgerung also einige Punkte von diesem Text als Gebet benutzen. Vielleicht können wir einfach unsere Augen zuschließen oder eine Zeit der Stille und einfach diese Wahrheiten reflektieren, weil das sind letztendlich Wahrheiten. Der erste Punkt ist, Gott ist Gott. Gott ist Gott, er ist kein Mensch. Er ist viel sanfter als die Menschen. Er ist heilig, steht im Text. Er trägt Sünde und Ungerechtigkeit nicht, aber er lädt dich ein, zu ihm zurückzukehren. Es gibt eine sehr, sehr tolle Wahrheit hier. Denn er will nicht, dass du zerstört wirst. Er liebt dich und möchte weiterhin für dich sorgen. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Und ich mag gern diesen Ausdruck hier. Ich brülle wie ein Löwe. Also wer Narnia schon gesehen hat. Also es gibt diesen Aslan, diese Figur. Und wenn der Löwe, also Aslan ist ein Löwe, wenn er brüllt, es gibt so Macht und es bewegt alles. Und das geht auch in unserem Kontext. Das hat enorme Kraft. Und besonders die Kraft, seine Kinder zurückzubringen. Und diese Kinder werden aus Ägypten herauskommen. Sie werden befreit sein. Er wird dich nach Hause zurückbringen. Das ist so eine gute Nachricht. Du hast ein Zuhause. Er hat dich nicht umsonst geschaffen und er ruft dich. Und das sage ich nicht, sondern das sagt der Herr. Das ist die Stärke auch in diesem Text. Amen.